Das ist eine Opferpredigt, ne? Da muss ich jetzt anknüpfen dran. Heute haben wir das fantastische Thema Leben mit Vision Teil 2. Wer war denn alles beim ersten Teil schon da? Kann ich das mal sehen? Oh, wunderbar. Alle anderen, ihr könnt euch das kostenlos downloaden im Internet oder wenn ihr 3 € zahlen wollt, könnt ihr das hier mitnehmen und könnt so den Anschluss gewinnen. Wer es ganz professionell machen will, der kann sich dieses Buch unten im Büchershop mitnehmen, weil da basiert sehr vieles von dem, was ihr heute hört, auch drauf. Rick Warren, Leben mit Vision. Das Buch ist so oft verkauft worden, wie die VW Golfs produziert wurden. 25 Millionen Mal. Also der Bestseller unserer Zeit. Ich fasse ganz kurz zusammen, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, dass alles mit Gott anfängt. Wir haben uns diese Anfangsgrundlagen angeschaut und wir haben uns gefragt, werden wir getrieben oder geleitet? Was treibt uns an? Was bringt uns in Bewegung? Und da waren ganz spannende Gedanken dabei, die sich wirklich lohnen, nochmal nachzuhören oder nachzulesen. Wir haben uns dann die Vorteile eines sinn- und zielorientierten Lebens angeschaut. Warum sollten wir Ziele haben? Warum sollten wir den Sinn unseres Lebens herausfinden? Was macht das für einen Unterschied? Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich einen kurzen Ausschnitt eines Films anschauen. Der heißt The Climb. Kennst du den, Thomas? So, dann bitte ich jetzt Film ab. Wenn ich gut sehen kann, einfach eine Reihe weiter oben hinsetzen und dann klappt das. Mit Audio wäre schön.
Jahreszeit ist er mehr als tückisch. Wir gehen in die wärmere Jahreszeit, das heißt, wir müssen mit 2 Dingen rechnen. Schneeabbrüchen und Lawinen. Ihr müsst genau aufpassen, wo ihr hintretet, welchen Grat ihr traversiert, wo ihr das Lager aufschlagt. Mit gutem Grund nennen die Leute hier den Chicanagua Muerte Blanca, den weißen Tod. Denkt daran. Ich werde euch jetzt nur noch von hinten sehen. Denkt dran, wenn ihr das 2. Lager erreicht, seid ihr direkt unterhalb der Todeszone. Euer Körper wird nach Sauerstoff schreien. Also plant den Aufstieg zum Gipfel mit Bedacht. Viel Glück. Gott schütze euch, Freunde.
Vorsicht auf der Kante.
Sieht ziemlich fest aus, aber prüf noch mal die Sicherung.
Kein Problem.
Alles okay? Ja! Ich komm rauf! Michael? Sieh dir das an.
Glaubst du, das war dieser Covington?
Ja.
Er hat's nicht mal in die Todeszone geschafft.
Kann beim Aufstieg passiert sein oder er ist von da abgestürzt. Ist auch egal. Wir sind immer in der Todeszone.
Was heißt das?
Niemand verlässt den Planeten lebend. Wir stehen alle irgendwann vor dem Schöpfer. Man sollte darauf vorbereitet sein. Im Frieden mit Gott.
Du hast leicht reden.
Derek, du schleppst viel mit dir herum, was du abgeben musst. Sonst wird es dich zerfressen. Irgendwann musst du es abwerfen.
Ist leider nicht so einfach.
Willst du bis zum Äußersten gehen? Wirklich groß rangehen, dann lass es los. Gib es ab. Was immer du in dir festhältst, was immer du meinst, beweisen zu müssen, gib es ab. Übergib es Gott. Und mach ihn zu deinem Vater.
Hör zu, ich glaub nicht an sowas.
Nein, oder willst du es nicht glauben?
Das klingt jetzt sehr nach einer Predigt.
Nein, nein, ich geb dir nur einen Rat. Weißt du, ein kluger Mann sagte mal zu mir, vielleicht wird es Zeit, dass die Wunde endlich heilt.
Wer das ganz sehen will, kann das bei Bibel TV ab und zu empfinden, diesen Film, oder am 7. April in den Jugendgottesdienst kommen. Da werden wir uns den zusammen anschauen. Mir ist eine Botschaft wichtig und die ist für mich eine gute Einleitung für das Thema heute. Nämlich die Botschaft, dass wir alle in der Todeszone sind. Jeder Einzelne von uns. Keiner verlässt diesen Planeten lebendig. Und das ist für mich Anlass gewesen, schon vor vielen Jahren über den Tod nachzudenken und über das, was danach kommt. Und dann auch wieder dahin zu kommen, warum lebe ich eigentlich? Mein erster Punkt heute ist, dass du geschaffen bist für die Ewigkeit. Die Bibel sagt, Gott hat alles gut gemacht, auch hat er die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Von Anfang war es nicht so, dass der Mensch zum Sterben gemacht war, sondern eigentlich sollte er ewig leben. Hier dran. Okay. Gott hat euch die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Möchtest du mich jetzt austauschen? Zwei. Ja, hier mal. Ein drittes Mal. Wisst ihr, es gibt jemanden, der mag diese Sätze nicht hören. Das ist der Gegenspieler Gottes. Der hasst es, wenn sowas gesagt wird. Deswegen sage ich es ein drittes Mal. Gott hat alles gut gemacht, auch hat er die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Er hat die Ewigkeit bestimmt für dich oder dich bestimmt für die Ewigkeit. Abraham Lincoln sagte mal, Gott hätte sicherlich solch ein Wesen wie den Menschen nicht nur für einen Tag geschaffen. Nein, der Mensch ist für die Unsterblichkeit geschaffen. Dieses Leben hier, was wir leben, ist nicht alles. Es ist der Anfang. Der Anfang von etwas wirklich Großem. Es ist die Generalprobe für die eigentliche Aufführung. Du wirst weit mehr Zeit auf der anderen Seite des Todes, also in der Ewigkeit, verbringen, als in dieser Welt. Die Erde ist die Vorschule, die Probevorstellung für das Leben in der Ewigkeit. Es ist das Training vor dem eigentlichen Spiel. Die Aufwärmrunde, bevor das Rennen beginnt. Und wenn wir aus diesem Blickwinkel Leben sehen, dann wird es auf einmal ganz klar. C.S. Lewis sagte, es gibt letzten Endes nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Tragischerweise werden viele die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen, weil sie sich auf der Erde dafür entschieden haben, ohne Gott zu leben. Wenn du im Licht der Ewigkeit lebst, dann verändern sich auch deine Werte. Du wirst deine Zeit und dein Geld sinnvoller nutzen. Du wirst mehr Wert auf Beziehungen und auf Charakter und weniger Wert auf Geld und Ansehen legen. Deine Prioritäten werden neu geordnet. Das immer gerade in zu sein, verliert die Attraktivität. Es ist nicht mehr wirklich wichtig. Paulus schrieb an die Philipper, aber seit ich Christus kenne, ist das alles für mich ein großer Verlust, was mir vorher als großer Gewinn erschien. Wenn deine Zeit auf der Erde dein ganzes Leben wäre, dann würde ich dir empfehlen, nimm, was du kriegen kannst. Nimm alles mit. Genieße bis zum Umfallen. Mach dir keine Sorgen über Konsequenzen deines Handelns. Du könntest deinem Egoismus völlig nachgeben, da dein Handeln ja ohne Spätfolgen wäre. Aber, und das ändert alles, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in die Ewigkeit. Jede Handlung unseres Lebens bringt eine Seite in der Ewigkeit zum Klingen. Alles, was wir hier heute tun, wo wir oft gar nicht viel drüber nachdenken, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, in der wir einmal sein werden. Gott gibt uns in seinem Wort einen kleinen Einblick in die Ewigkeit. Wir wissen, dass Gott in diesem Moment dabei ist, für uns ein Zuhause in der Ewigkeit vorzubereiten. Im Himmel werden wir wieder mit anderen vereint sein, mit Menschen, die unserem Herzen liegen und die an Jesus Christus geglaubt haben. Es wird kein Leid, es wird keine Tränen im Himmel geben. Wir werden für unsere Treue auf der Erde belohnt werden und Aufgaben erfüllen, die uns Spaß machen. All das zeichnet uns die Bibel vom Himmel wider. Wir werden nicht auf Wolken herumfliegen, Heiligenscheine tragen und Harfen spielen. Amen. Wir werden die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott genießen und er wird seine unendliche Freude an uns haben. Wisst ihr, in der Ewigkeit fängt alles erst richtig an. C.S. Lewis hat das Wesen der Ewigkeit verstanden und er beschreibt in den letzten Seiten seiner Chroniken von Narnia, einem 7 Bände umfassenden Kinderromanreihe, Folgendes. Hier endet für uns diese Geschichte. Für sie in Narnia aber war es nur der Anfang der wahren Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat, der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Wow, das ist das, was die Bibel uns auch mitteilt über die Ewigkeit. Es wird eine Zeit sein, die wir genießen und die kein Ende hat und somit gar keine Zeit mehr ist. Es entzieht sich unserer Vorstellungskraft, das Ganze zu begreifen. Gott hat ein Ziel für dein Leben auf dieser Erde, aber es hört nicht auf dieser Erde auf. Sein Plan umfasst mehr als nur die wenigen Jahrzehnte, die du hier auf der Erde verbringst. Es geht um mehr als die Chance deines Lebens. Gott bietet dir eine Chance an, die weit über dein Leben hinausgeht. Der Psalmist schreibt, doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich vor Jahren mal als E-Mail zugeschickt bekommen habe und die mich total begeistert. Der kleine Skeptiker. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal 3 Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller sein als das hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur ist jetzt schon so kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Könntest du mir die Folie bitte mal auflegen? Wenn ihr auf Friedhöfen entlang geht, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt, dann werdet ihr immer Daten darauf finden. Und wenn irgendjemand mal an deinem Grab vorbeigehen wird, dann wird er unter Garantie diese Daten, die dort stehen, dort finden. Er wird das Geburtsdatum finden, was irgendwo mit 19 anfängt. Und er wird das Sterbedatum finden, was sehr, sehr wahrscheinlich mit 20 endet, bei den allermeisten von uns. Und da, zwischen diesen beiden Daten, ist ein Strich beim Grabstein. Und dieser Strich ist dein Leben. Dieser kleine Strich. Geht mal über den Friedhof. Ich mache das manchmal. Und guck mir an, wie alt Leute geworden sind, was für Titel sie trugen, was da so Schönes mit dabei steht an Sätzen. Und es erinnert mich immer an meine eigene Sterblichkeit. Es macht mir klar, wie bei jeder Beerdigung, die ich besuche oder leite, eines Tages werde ich genauso unter so einem Stein liegen, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Dieser Strich, darum geht's. Das ist unser Leben. Vielleicht ist er 30, 50, vielleicht ist er 100 Jahre, dieser Strich. Aber dann irgendwann ist Ende. Aber dieser Strich wird entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass es krank ist, über den Tod nachzudenken. So ähnlich wie der kleine Skeptiker im Mutterleib, der ja noch nie jemand zurück hat kommen sehen, der keine Ahnung hat, dass es eine Mutter gibt. So viele Menschen benehmen sich genauso in der Beziehung zu Gott und zum ewigen Leben, zum Leben nach dem Tode. Ist ja noch keiner zurückgekommen. Kennt ihr die Argumente? Ich habe sie so oft gehört. Mir ist es so vertraut. Ich glaube, es ist ungesund, so zu leben, als gäbe es den Tod nicht und nicht über das Unausweichliche nachzudenken. Ich habe schon einige Beerdigungen in meinem Leben gehalten. Und ich beobachte dabei immer verschiedene Menschengruppen, die kommen zu diesen Beerdigungen. Natürlich zum einen die Familie, die betroffen ist. Und Freunde und Bekannte und Gemeinde, wenn es ein Christ war. Aber zum anderen kommen da auch, ich nenne sie die Professionellen. Die älteren Herrschaften oft eines Dorfes, da ist es oft so. Da geht man einfach hin. Man hat den irgendwie gekannt, den Mensch, der da gestorben ist. Oder wenigstens jemand aus der Familie, also geht man hin. Diese Leute, um die mache ich mir die meisten Sorgen. Weil die haben schon so viele Beerdigungen gesehen. Die haben längst aufgehört, darüber nachzudenken, was es eigentlich für eine Botschaft beinhaltet. Die haben dicht gemacht. Sind nicht mehr sensibel dafür, dass es darum geht, über dieses Leben her Gewissheit zu haben, damit wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Genauso wie die 9 Monate, die du im Bauch deiner Mutter zugebracht hast, eine Vorbereitung auf das Leben waren, ist auch das Leben, das du hier auf dieser Erde zubringst, eine Vorbereitung für die nächste Ebene, für die Ewigkeit. Wenn du durch Christus eine Beziehung zu Gott hast, dann brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. Dieser Jesus Christus ist die Tür zur Ewigkeit. Können wir wieder ausmachen, bitte. Ich denke, wir müssen uns heute einmal das Leben aus Gottes Perspektive anschauen. Ein paar Sachen habe ich gesagt, aber ich möchte da weitergehen. Ich habe herausgefunden, dass viele Menschen haben eine Metapher, eine Grundannahme, Vorstellung, Idee von ihrem Leben. Bewusst oder unbewusst, die meisten sogar eher unbewusst. Diese Grundannahme bestimmt dein Leben mehr, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Sie bestimmt deine Werte, sie bestimmt deine Erwartungen, deine Beziehungen, deine Ziele und auch deine Prioritäten. Hältst du zum Beispiel das Leben für eine große Party, dann wird es dir in erster Linie darum gehen, Spaß zu haben. Darauf wirst du ausgerichtet sein. Ist das Leben für dich ein Rennen, ein Wettkampf, dann wird Tempo dein Wert sein. Und dein Leben wird voll sein mit Hektik und beschäftigt sein. Ist die Grundmetapher deines Lebens die eines Marathonlaufs, dann wird es dir um Ausdauer gehen. Ist es ein Wettkampf, dann wirst du darauf ausgerichtet sein, zu gewinnen. Was ist dein Bild vom Leben? Denk mal kurz darüber nach. Was ist für dich das Leben? Vielleicht baust du dein Leben ja auf einer ganz falschen Lebensmetapher auf. Wenn du Gottes Ziel erreichen willst, dann musst du herkömmliche menschliche Weisheit hinterfragen und durch biblische Lebensbilder ersetzen. Die Bibel sagt hierzu, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem Fall, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Die Bibel gibt uns 3 solcher Lebensbilder mit, die Gott über unser Leben hat. Zum einen ist es eine Bewährungsprobe, zum anderen eine Leihgabe und als drittes eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Diese Begriffe bilden die Grundlage eines sinn- und zielorientierten Lebens. Und insofern baut es auf dem auf, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Das Leben als Bewährungsprobe. Dieses Bild taucht durch die Bibel immer wieder in Geschichten auf, die Gott uns wissen lässt. Gott lässt immer wieder zu, dass der Charakter, der Glauben, der Gehorsam, die Liebe, die Integrität und auch die Loyalität seines Volkes auf die Probe gestellt wird. Worte wie Versuchung, Bewährungsprobe, Reinigung oder Prüfung kommen über 200 Mal in der Bibel vor. Charakter entwickeln, das zeigt die Situation, die herausfordern, das ganze Leben in eine einzige Herausforderung zu bringen. Das ist doch unser Denken oft. Unser Leben ist eine einzige Herausforderung. Eine Herausforderung an unseren Charakter, an unsere eigene Entwicklung. Du wirst ständig getestet. Gott beobachtet dich liebevoll dabei, wie du auf Menschen, auf Probleme, Erfolg und Misserfolg, Konflikte, Krankheit, Enttäuschung, ja sogar auf das Wetter reagierst. Er achtet sogar auf Kleinigkeiten, wenn du jemanden die Tür öffnest, wenn du ein Stück Müll vom Boden aufhebst oder zu einem Verkäufer oder einer Bedienung freundlich bist. So wirst du durch größere Veränderungen, durch nicht eingehaltene Versprechen, durch unüberwindlich scheinende Probleme, unbeantwortete Gebete, ungerechtfertigte Kritik und manchmal auch durch sinnlose Tragödien auf die Probe gestellt werden. Oder einfach dadurch, dass du in manchen Zeiten Gottes Gegenwart nicht fühlen kannst. All das sind Dinge, durch die wir gehen. Ich sage nicht, dass die von Gott kommen, aber ich sage, dass Gott uns daran misst, wie wir damit umgehen. Wir sind bestimmt in diesem Leben zu wachsen. Und Gott beobachtet, wie wir auf diese Herausforderungen reagieren. Auch die kleinsten Dinge sind dann für deine Charakterentwicklung entscheidend. Jeder Tag ist ein wichtiger Tag. Jede Stunde ist eine wichtige Stunde, eine Chance, deinen Charakter zu festigen, Liebe zu üben und in der Abhängigkeit von Gott zu wachsen. Manche Herausforderungen scheinen überwältigend, während du andere nicht einmal wahrnimmst. Aber alle haben sie Auswirkungen auf dein Leben in der Ewigkeit. Die gute Nachricht lautet, dass Gottes erklärtes Ziel es ist, dass du diese Bewährungsproben deines Lebens bestehst. Sag doch mal Amen. Er wird niemals dich vor Herausforderungen stellen, die die Kraft übersteigen, die er dir gibt. Paulus schrieb dazu, das, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, dann schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Es ist so eine gute Botschaft, so eine gute Nachricht. Gott lässt uns nicht im Trockenen stehen. Wir sind keine Versuchskanickel für ihn oder irgend sowas. Er möchte, dass wir dieses Leben bestehen, mit all den Widrigkeiten, die uns einfach begegnen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Er gibt uns all das, was wir brauchen, um diese Herausforderung siegreich zu bestehen. Die zweite Lebensmetapher Gottes ist das Leben als Leihgabe. Wir sind Verwalter von Gottes Gaben. Und dahinter steht der Gedanke, dass alles und jeder auf dieser Erde Gott gehört. Die Bibel sagt, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Wir besitzen doch während der Zeit, wo wir hier sind, nicht wirklich etwas, oder? Das kriegen wir manchmal mit, wie schnell Dinge wieder weg sind, die wir uns so sicher glaubten. Wir bekommen Dinge geliehen. Gott leiht uns die Erde, während wir auf ihr leben. Die Erde war Gottes Eigentum lang bevor du sie betreten hast. Und sie wird noch sein sein, wenn du sie wieder verlassen hast. Sie wird wieder jemand anderem geliehen werden. Du darfst sie nur eine Weile genießen. In unserer Kultur ist es ja normalerweise so, dass wir uns um das, was uns nicht gehört, auch nicht besonders kümmern. Aber Christen leben mit einer anderen Prämisse. Weil es Gott gehört, verdient es meine besondere Fürsorge und Sorgfalt. In der Bibel heißt es, von den Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Jesus selbst hat das Leben immer wieder als Leihgabe bezeichnet und viele Geschichten erzählt, um diese Verantwortung gegenüber Gott zu verdeutlichen. In der Geschichte von dem anvertrauten Funden übergibt ein Geschäftsmann seinen Mitarbeitern sein Geld, während er selbst auf Reisen ist. Als er zurückkommt, entlohnt er jeden entsprechend seiner Verantwortung und Zuverlässigkeit. Der Besitzer sagt, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Am Ende deines Lebens, auf dieser Erde, wird Gott beurteilen, wie gut du mit dem umgegangen bist, was Gott dir anvertraut hat. Das bedeutet, dass alles, was du tust, selbst einfache Alltagsdinge, Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Wenn du alles als Leihgabe behandelst, verheißt Gott dir eine dreifache Belohnung in der Ewigkeit. Erstens bekommst du Gottes Anerkennung. Er wird zu dir sagen, du warst tüchtig und zuverlässig. Zweitens bekommst du eine Beförderung, denn er sagt, ich werde dir größere Dinge anvertrauen. Und drittens lädt er dich zu einem Fest ein. Zu einem Fest ein. Ich habe mal gelesen von einem, dessen Teenager-Tochter wurde abgeholt von einem jungen Mann, der mit ihr ausgehen wollte abends. Und der nahm sich diesen jungen Mann zur Brust. So wie das sicherlich Thomas Hoffmann zum Beispiel machen würde, wenn jemand seine Anna heute ausleihen würde oder der David, wenn jemand die Lisa ausleihen würde oder wer auch immer von euch, ja, die Martina und der Volker, wenn die Jana sich jemand abholen würde. Und ich natürlich auch, wenn das irgendwann jemand mit Grace zu versuchen gedenkt. Er nahm sich diesen jungen Mann, sagte, Tochter, warte mal einen Moment, ich muss mal kurz über die Männer mit ihm reden und sagte, Paul, hast du das Auto draußen in der Einfahrt gesehen? Ja, ja, ein wunderschöner roter Porsche Carrera, ganz neu, ne? Ja, das ist mein Wagen. Was würdest du sagen, wenn ich dir den ausleihen würde für eine Spritztour? Oh, Herr Trümper, das wäre großartig. Ich wäre begeistert. Nun, würdest du mir ihn auch gepflegt behandeln und wieder so zurückbringen, wie ich ihn dir jetzt übergebe? Sauber, ordentlich, vollgetankt? Na, selbstverständlich, Herr Trümper, auf jeden Fall. Siehst du, Paul, jetzt hast du was verstanden. Das, was ich dir heute ausleihe, ist weitaus kostbarer als das Auto vor der Tür. Und ich erwarte von dir, dass du es punkt 11 Uhr hier zurückbringst, dass es in dem Zustand ist, wie es jetzt ist, und dass du es mit der Ehre und dem Respekt behandelst, wie ich das tue. Alles klar? Alles klar, Herr Trümper. Ich werde pünktlich sein. Oh, was hat die Tochter geschimpft über diesen Vater. Aber irgendwo tief drin hat sie sich gefreut. Weil sie hat gemerkt, dass sie geschützt wird. Dass es aus Liebe geschieht und dass der Vater erwartet, dass jeder junge Mann mit ihr so respektvoll umgeht, wie der eigene Vater das auch tut. So, ich glaube, was Gott uns ausgeliehen hat, dieses Leben, ist viel zu kostbar, als dass wir es verschwenden, als dass wir es missachten und nicht wertschätzen. Ich glaube, nicht jeder von uns hat wirklich verstanden, was für ein Geschenk das ist. Vielleicht meckerst du über deinen Körper, oh, er ist gerade krank und ihm geht's nicht gut, oder er wird langsam alt und ist nicht mehr so, wie er mal war, und ach, wär's doch schon vorbei und wäre ich doch schon im Himmel. Ich glaube, dass es nicht unser Recht ist, so zu denken. Ich glaube, dass egal, wie es unserem Körper geht, egal wie jung, wie alt, wie chancenreich oder chancenarm wir unser Leben empfinden, wir in großer, großer Dankbarkeit jeden Tag von Gott nehmen dürfen. Es ist eine Bewährungsprobe und es ist eine Gnade und eine Gunst, mit Gott zu leben. Und er gibt uns die Kraft, aus diesem Leben weitaus mehr zu machen, als wir das je aus eigener Kraft tun könnten. Mit ihm zusammen, sagt uns die Bibel, gibt es kein Unmöglich. Wenn wir diese Leihgabe verstehen, dann können wir die Chancen erkennen, die darin liegen, in jedem Alter. Ich habe 70-jährige Frauen und Männer kennengelernt, die mich so tief beeindruckt haben, wie das noch kein 30-jähriger Prediger geschafft hat. Versteht ihr? Und ich habe auch junge Leute kennengelernt, die noch nicht mal 20 waren, die mich so tief beeindruckt haben und mein Leben gesegnet haben, einfach durch Dinge, die sie getan, gesagt oder einfach sind. Es gibt kein Alter, was zu jung oder zu alt wäre, um hier zu punkten, auf die Ewigkeit ausgerichtet zu sein. Geld. Viele Menschen übersehen, dass gerade Geld sowohl eine Bewährungsprobe als auch eine Leihgabe Gottes darstellt. Gott gebraucht unsere Finanzen, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Für manche Menschen ist Geld sogar der ganz große Testfall. Und Gott erkennt durch die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, wie zuverlässig wir sind. In der Bibel heißt es dazu, Jesus sagte das, wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Der dritte Punkt nach Bewährungsprobe und Leihgabe ist, das Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Der Psalmist schreibt, Herr, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben ist, wie viel Zeit ich noch habe und wie vergänglich ich doch bin. Wer das erkannt hat, dass er vergänglich ist, der hat große Chancen, sein Leben bewusst und radikal für Gott zu verwenden. Manche entdecken das schon mit 20, viele erst mit 30, 40 oder älter. Diese Welt, heißt es woanders im Psalm, wird nicht für immer meine Heimat sein. Wie gut das zu wissen. Vor allem, wenn wir schon jung sind. Wie gut das zu wissen. Wie gut diesem Leben mit Respekt zu begegnen. Dem Alter mit Respekt zu begegnen. Das Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Die Bibel beschreibt es als ein Windhauch. Ist wirklich zeitlich begrenzt, oder? Vorbei ist er. Ein schneller Läufer nennt die Bibel das Leben. Ja, ein schneller Läufer ist schnell am Ziel. Ein Atemzug. Und vorbei kann es sein. Oder wie der sich schnell verziehende Rauch. Um das Beste aus unserem Leben zu machen, dürfen wir zwei Dinge nie vergessen. Zum einen ist das Leben verglichen mit der Ewigkeit extrem kurz. Und zum anderen ist die Erde nur ein vorübergehender Aufenthaltsort. Sie ist nie dafür gemacht, um unser ganzes Sein dort zu verbringen. Du wirst ja nicht allzu lange bleiben, also hänge dich nicht zu sehr daran. Bitte Gott, dir zu helfen, das Leben auf der Erde mit seinen Augen zu erkennen. So wie David, der betete, Herr, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben ist, wie viel Zeit ich noch habe und wie vergänglich ich doch bin. Die Erde ist nicht dein endgültiges Zuhause. Wir sind für etwas viel Besseres geschaffen. Du bist auf der Durchreise, nur Besucher. Nur für eine kurze Zeit auf dieser Erde. Weißt du, deine Identität, die bestimmt sich aus der Perspektive der Ewigkeit. Und deine Heimat ist der Himmel. Hast du das jemals überdacht? Deine Identität bestimmt sich aus der Ewigkeit heraus, nicht aus dem, was du hier bist oder kannst oder hast. Wenn du diese Tatsache verstehst, dann hörst du auf, dir darüber Sorgen zu machen, ob du auf dieser Erde genug von allem abkriegst. Das ist eine Beschäftigungstherapie des Feindes. Halten Christen ordentlich beschäftigt, gib ihm das Lieblingsmöbelstück der langen Bank und du hast ihn schon so ziemlich sicher lahmgelegt. Wir können uns doch permanent beschäftigen. Ist dir mal aufgefallen, dass je mehr du besitzt, je mehr Zeit du dafür brauchst? Es ist toll, was zu besitzen, das ist genial. Ich habe mit Leuten gesprochen, die 2, 3, 4 Häuser besaßen, mit Wohnungen drin zum Vermieten. Aber als ich dann hörte, was das für ein Zeitbedarf ist, entstand erst gar kein Neid, versteht ihr? Wie viel Sorgen, wie viel Beschäftigung, wie viel Zeit ich da investieren muss, ganz nebenbei auch Geld, damit das läuft, damit die Mieter brav sind und wenn mal einer quer springt, dann brauche ich einen Rechtsanwalt und alles. Ich weiß nicht, wenn du 2 Autos alleine schon hast, ist es schon ein doppelter Aufwand, als wenn du nur 1 hast. Doppelt so viel Tankfahrten, die du machen musst, doppelt so viel Geld, was du für Versicherungen und Steuern bezahlen musst, doppelt so viel Inspektionstermine und wiederum Gelder, die du investieren musst, um das alles zu regeln, Aufwände. Ja? Es ist nicht jeder Besitz ist ein Segen. Es ist für uns weise zu prüfen, will ich mir das leisten, was ich mir jetzt gerade anschaffe. Ja, man kann ja sagen, aber wenn ich das aus dieser Perspektive überprüfe, ist mir das gar nicht immer alles wert. Manch einer fährt lieber 2-mal im Jahr in Urlaub als ein Zweitwagen. Verstehst du? Zum Beispiel. Gott spricht sehr offen über die Gefahren, die es mit sich bringt, wenn wir nur für das Hier und Jetzt leben und die Werte, Prioritäten und den Lebensstil unserer Umwelt übernehmen. Gott nennt dieses Spielen mit den Versuchungen dieser Welt geistigen Ehebruch. Stell dir einmal vor, dein Heimatland bietet dir einen Posten an als Botschafter in einem verfeindeten Land. Du müsstest vermutlich eine neue Sprache lernen und auch einige kulturelle Besonderheiten und Umgangsformen übernehmen und höflich musst du sein und deinen Auftrag erfolgreich ausführen. Als Botschafter könntest du dich nicht von diesem Land absondern, denn um die Aufgaben zu erfüllen, müsstest du Beziehungen aufbauen und Kontakte pflegen. Aber stell dir jetzt einmal vor, dass du anfangen würdest, dich in diesem Land wirklich wohl zu fühlen. Du würdest beginnen, dieses Land zu lieben, ja, es sogar deinem eigenen vorzuziehen. Deine Loyalität würde sich wandeln und du würdest deine Rolle als Botschafter kompromittieren und anstatt dein Land angemessen zu vertreten, würdest du anfangen, wie der Feind zu handeln. Du wärst ein Verräter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter einer ganz anderen Welt, eines ganz anderen Reiches. Traurigerweise haben viele Christen ihren König und ihre Heimat verraten. Sie haben aus der Tatsache, dass sie auf dieser Erde leben, den falschen Schluss gezogen, dass hier auch ihre Heimat ist. Aber sie ist es nicht. Die Bibel äußert sich da ganz eindeutig. Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, nur auf der Durchreise. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Wünschen und Verlockungen dieser Welt nicht nach, die euren Glauben gefährden. Das sind die Worte von Petrus. Gott warnt uns davor, uns zu sehr in dieser Welt einzurichten, weil alles nur von vorübergehender Dauer ist. Paulus schreibt dazu, verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Nur wenn wir daran denken, dass das Leben eine zeitlich begrenzte Aufgabe ist, eine Bewährungsprobe, eine Leihgabe, dann werden diese Dinge einen Teil ihres Reizes verlieren. Wir bereiten uns auf etwas viel, viel Besseres vor. C.S. Lewis stellte fest, alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Und Paulus meint das ebenso, wenn er schreibt, Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur für eine gewisse Zeit. Ich glaube, in Gottes Augen sind die größten Glaubenshelden nicht jene, die Reichtum erlangt, Erfolge verbucht haben und viel geleistet haben. Es sind diejenigen, die das Leben als zeitlich begrenzte Aufgabe leben, treu dienen und erwarten, dass sie ihren Lohn erst im Himmel erhalten. Die Bibel sagt über Gottes Helden Folgendes, hört gut zu. In solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämte Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Es gibt eine alte Geschichte von einem Missionar, der sich während der Rückkehr nach Hause nach langen, langen Jahren zufällig auf dem gleichen Schiff befindet wie der amerikanische Präsident. Als sie in den Hafen einlaufen, wird der Präsident von jubelnden Massen, einem roten Teppich, einer Kapelle, wehenden Fahnen und der versammelten Presse willkommen geheißen. Der Missionar dagegen geht völlig unbeachtet von Bord. Voller Selbstmitleid beschwert er sich darüber bei Gott. Da erinnert Gott ihn liebevoll: Du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Du wirst noch nicht einmal 2 Sekunden im Himmel sein und dich schon fragen, warum habe ich mir eigentlich so viel Gedanken um das Vergängliche gemacht? Warum habe ich so viel Wert darauf gelegt, auf die Dinge, die vergehen? Warum habe ich so viel in Dinge investiert, die keinerlei Bedeutung für die Ewigkeit haben? 2 Sekunden. Wenn das Leben hart ist, wenn alles zu viel wird, wenn Zweifel dich zu überwältigen drohen oder wenn du dich fragst, ob das Leben mit Gott es wert ist, dafür so viel aufzugeben, dann denke daran, dass du noch nicht zu Hause bist. Wenn du stirbst, wirst du nicht dein Zuhause verlassen, du wirst nach Hause gehen. Das ist der Grund, warum wir Christen nicht wirklich besorgt sein sollten um den Tod. Wenn er kommt, dürfen wir ihn willkommen heißen. Er ist unser direkter Express in unser Zuhause. Er bringt uns unmittelbar und sofort nach Hause. Wir haben keine Todessehnsucht, ihr Lieben. Im Gegenteil, wir leben alle gerne und das ist gut so. Aber wir brauchen uns nicht auf dieses Leben hier verlassen. Das wird eines Tages zu Ende gehen, auch wie wenig du dir das vielleicht jetzt noch in deiner Jugendlichkeit vorstellst. Glaub mir, das Ende kommt. Und wie gut ist das, wenn wir das jetzt schon bejahen und sagen, jawohl, das ist auch nicht schlimm, weil es ist nicht meine Heimat hier. Ich bin hier als Gast, als Diplomat von Gott eingesetzt für eine gewisse Zeit und irgendwann ruft mich mein Heiland nach Hause und da geht's dann richtig nochmal ab. Aber ganz nebenbei, der Diplomatenstatus an sich ist schon eine besondere Sache. Du bist ja nicht auf Erden so ein armer Diplomat, so, ja weißt du, jemand, der nichts hat und nichts kann und krank sein muss und so Sachen. Wir sind Diplomaten, die mit der ganzen Fülle Gottes ausgestattet sind. Wir haben 100% Zugang zu allem, was unsere Regierung, über was unsere Regierung verfügt. Ist in unserem Zugriffsbereich. Wenn wir irgendwas brauchen, der Diplomat schickt eine Mail weg und einen Tag später per Luftpost ist alles da, was er braucht. Für seine Verwaltung, für seine Angestellten, für seinen Dienst, für sein Leben, für sein Wohlergehen. Diplomaten leben sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Diplomatenhäuser ihr schon gewesen seid. Aber die kriegen richtig schöne Häuser angemietet in ihren Ort, wo sie ihre Zeit verbringen. Nicht so schön vielleicht wie die, wie sie nachher zu Hause kriegen, wenn sie dann echt nach Hause wiederkommen nach ihrer Dienstzeit, wird bei uns ganz ähnlich sein. Wenn wir nach Hause kommen, das wird grandios. Aber schon hier sagt Gott, ihr seid meine Diplomaten. Ihr seid gesandt von mir. Ich bin arm geworden, damit ihr reich seid. In jederlei Hinsicht. Er versorgt uns mit Gesundheit, mit Heilung, wenn nötig. Er versorgt uns mit Wohlstand im finanziellen, im materiellen, im seelischen Bereich. Er versorgt uns damit, dass unsere Ehen die besten sind, die diese Welt je gesehen hat. Dass unsere Kinder die besten und stärksten und erfolgreichsten sind, die die Welt je gesehen hat. Das macht er. Das ist der Unterschied. Diplomaten bekommen die besten Schulen. Diplomatenkinder, die allerbesten. Ja? Die Kinder der Gläubigen sollen gesegnet sein. Amen. So, also Ehre sei Gott. Danke, Jesus. Ich fasse zusammen. Du bist geschaffen für die Ewigkeit, ob du das bisher geglaubt hast oder nicht. Denk über diese Worte nach. Frag Gott selbst, sprich mit Gott darüber. Er wird dir das bestätigen. Er wird in deinem Herzen was zum Klingen bringen, wenn du diese Worte bedenkst. Das Leben aus Gottes Perspektive ist ein anderes als das, was wir manchmal so mit unseren leiblichen Augen wahrnehmen. Es ist eine Bewährungsprobe. Es ist eine Leihgabe und es ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Diese drei Dinge sollten wir nie aus dem Auge verlieren, denn dann gewinnt alles einen anderen Sinn. Wir sind herausgefordert, unsere Lebensgrundlage zu überdenken. Es geht darum, Gottes Maßstäbe anzulegen, nicht die unseren. Und das möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch, mit Ihnen tun. Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie jetzt geduzt habe die ganze Zeit über, aber das war hier einfach leichter, als hin und her zu schwenken zwischen Sie und Du. Soll sich niemand da verunehrt fühlen, im Gegenteil. Ich würde jetzt gerne mit euch zusammen stehen, mit Ihnen zusammen stehen und ein Gebet vorformulieren, das Ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf dieses Leben und auf diesen Maßstab einzulassen. Niemand muss das mitbeten, es ist auch keine Zauberei damit drin, es ist eine Entscheidung, die, wenn Sie die treffen, heute Morgen, eine Entscheidung, Ihr Leben ganz Gott hinzulegen, von diesem Moment an bis zu Ihrem letzten Atemzug, es wird Ihr Leben grundsätzlich verändern. Ich war 20 Jahre, als ich diese Entscheidung getroffen habe, und es ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Fantastisch, es ist ja alle, wie alt ich dieses Jahr werde. Und ich sage euch, nach dieser Hälfte meines Lebens mit Gott, es war die bessere Hälfte. Mit Abstand die bessere Hälfte als die ohne Gott. Und wenn du heute hier bist und du bist vielleicht noch nicht mal 20, ich sag dir, das Beste, was du heute tun kannst, ist, dich auf Gott einzulassen und klare Sache mit Gott zu machen. Und wenn du heute hier bist und bist längst 40 oder sogar 60 oder älter und hast diesen Schritt nie bewusst gemacht, jeder Tag deines Lebens zählt. Wer diesen Schritt tut und sein Leben Gott hinlegt und ihn um Vergebung bittet für das, was war, und ihn zum Herrn macht für all das, was jetzt ist und je sein wird. Gott wird jeden Tag, jede Stunde deines Lebens, jeden Tropfen deines Lebens nutzen. Und er wird dich vorbereiten für die Ewigkeit. Er wird dir hier seinen Diplomatenstatus geben. Er wird dich versorgen mit Überfluss. Er wird dein Leben heil machen in allen Bereichen, wo es zerfetzt am Boden liegt. Und er wird dich gebrauchen, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Das ist, was er will. Das ist eines der Ziele, die Gott für dein Leben hat. So, wenn wir dieses Gebet jetzt beten, bitte nicht einfach nur nachplappern. Wenn du es sprichst, sprich es von Herzen mit. Mach es zu deinem Gebet. Und dann wird es dein Leben verändern. Bitte sprecht, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass ich falsch gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung all meiner Schuld. Ich lade dich ein, sei mein Herr. Führ mich von diesem Moment an. Lass mich an deinem Segen teilhaben. Mach mein Leben wieder heil. Stell mich wieder her. Mach mich zu dem Menschen, von dem du träumst. Den du erdacht hast. Heile mich. Amen. Halleluja. Nimmt noch einen Augenblick Platz. Ich möchte, dass wir jetzt ein kurzes Stück spielen. Können wir vom Lobpreisteam noch ein kurzes Stück haben? Und während wir das tun, möchte ich auf das Kreuz verweisen. Das ist ein Ort, wo man hingehen kann jetzt gleich. Man kann sich davor stellen, knien, legen. Wenn du weißt in deinem Leben, dieses Gebet eben war für dich ein Auslöser, es war für dich etwas, was du festmachen willst, dann geh an diesen Ort. Komm direkt zu Gott. Hier werden auch Leute stehen, die mit dir beten, die dir auch noch eine Kleinigkeit mitgeben möchten an diesem Tag, um dich zu segnen, um diesen Start mit Gott gut zu machen. Auch alle die, die etwas in Ordnung bringen möchten, vielleicht nach dem Wort heute, was hier war über Vergebungsbereitschaft, nutzt diese Gelegenheit. Wir geben dafür 3 Minuten Zeit. Nutzt diese 3 Minuten. Geht zum Kreuz. Schämt euch nicht vor irgendjemandem. Es wird eine Zeit sein zwischen dir und Gott. Okay. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an.
Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.